Und da gibt es auch teilweise einen Zielkonflikt, weil ich muss natürlich halt, wenn ich ein Haus sehr effizient bauen will, wesentlich mehr Materialien einsetzen, die halt gleichzeitig einen höheren CO2-Fußabdruck haben. Und wenn ich das in der Bewirtschaftung des Hauses nicht wieder über halt weniger CO2 reinbekomme, dann ist teilweise das noch besser gedämmte Haus nicht das bessere Haus im Sinne der Nachhaltigkeit.
Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus.
Hallo und herzlich willkommen zu Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus. Heute wieder mit Alexander und Roland Assmann. Was
Hallo,
sehr, sehr Hallo. Gut ist, denn wir bringen heute gemeinsam ein bisschen Licht in den Förderdschungel. Es wird für mich genauso interessant wie für euch, weil ich habe gar keinen Plan und freue mich über KfW, KfN, QNG, KNN und unter anderem über die NRW-Bank zu sprechen.
Das waren aber sehr viele Abkürzungen.
Und
KfW,
ich würde gerne
KfN und QNG, KNN, NRW, Ojemine. Wir wollen heute alle diese Abkürzung mal durchgehen, ne, was das im Einzelnen heißt.
Genau.
Ja. Ich würde ganz gerne wissen, was das für Abkürzungen sind.
Also die eine kennst du wahrscheinlich oder vielleicht kennst du sogar welche davon, weil du hast ja vor 4 Jahren gebaut.
Genau, die KfW. Ich glaube, die kennt so jeder.
Ja, und da gab's ja auch schon Fördermittel. Und wenn man es mal aus heutiger Sicht zusammenfasst, ist es eigentlich so, dass es vor allen Dingen halt nach wie vor Fördermittel von der KfW-Bankengruppe gibt.
Der Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Genau, die halt ganz andere.
Was müssen wir hier wieder aufbauen? Also ist ja noch gar nichts kaputt gegangen.
Ja, naja, wenn man sich die deutschen Straßen anguckt, weiß man es nicht so genau. Aber im Endeffekt ist es so, es gibt die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Dann gibt es halt
eine bundeseigene Bank, ist das
eine
richtig?
Eine bundeseigene Bank, genau. Und dann gibt es regionale Angebote, also auf Länderebene in der Regel, die halt meistens von Banken halt des Landes, der LB-Bank zum Beispiel in Baden-Württemberg oder wie in Nordrhein-Westfalen der Fall von der NRW-Bank halt rausgegeben werden, nach unterschiedlichen Kriterien ganz einfach. Und es gibt dann zusätzlich noch regionale Fördermittel, die teilweise auf kommunaler Ebene sind. In Soest gab es zum Beispiel eine Zeit lang für Photovoltaikanlagen, die halt dann auch einspeisten, zusätzlich halt eine Vergütung. Und es gibt Wohnungsbaufördermittel. Das ist auch wieder was über die Länder kommt, in Nordrhein-Westfalen über die Kreise rausgegeben wird. Wo allerdings, da würde ich später noch was zu sagen, halt sehr schwer dran zu kommen ist in der jetzigen Zeit. Und halt viel auch sozialer Wohnungsbau damit gefördert.
Aber die kommen nicht von Landesbanken oder wer gibt die Fördermittel raus?
Die kommen auf Kreisebene dann.
Also einen Zuschuss vom Kreis.
Ja, vergünstigte Darlehen.
Also auch ein Darlehen. Ja,
genau.
Also muss ja irgendeine Bank geben, die es
da hat. Ja, das wird über die Hausbank dann tatsächlich.
Ah, die, okay. Ja. Also kriegt die Hausbank dann diese Fördermittel für den günstig zu finanzieren.
Gut. Also wir fangen mal mit der KfW an. Die KfW, das ist vielleicht das Bekannteste und Kunden, die in der Vergangenheit zu uns gekommen sind, die haben gesagt, ich will ein KfW 40, ein KfW 55, ein KfW 70, ein KfW 85.
85 gab es auch.
Je nachdem, in welcher Zeit das war. Und zuerst einmal muss man sagen, das gibt es nicht. Also es gibt kein KfW 40 oder KfW 55 Haus. Es gibt ein Effizienzhaus mit der gleichen Zahl und das wird von der Bank gefördert. Denn diese Förderstandards, die es halt durch die KfW-Bank gibt und die ein Kunde dann halt für sein Haus gerne haben möchte, die gibt es nur so lange, wie die KfW überhaupt das Bauen fördert. Irgendwann.
Also ein förderfähiges Haus im Sinne der KfW ist eben eins, was die Kriterien für ein 55 oder 40 eben erreicht. Oder erreichte, das ist 15 jetzt ja auch nicht mehr. Aber ja, und man muss auch dazu sagen, nach und nach sind diese Anforderungen, die die KfW-Bank gestellt hat für besonders energieeffizientes Bauen, auch weiter in die Energieeinsparverordnung und jetzt ins Gebäudeenergiegesetz eingeflossen, die diesen Standard für ein besonders energieeffizientes Gebäude charakterisieren und zum Standard gemacht haben, das muss man ja schon sagen.
Also so ist dann heute, dass quasi das Effizienzhaus 55 eigentlich der gemäß Gebäudeenergiegesetz dann vorgeschriebene
oder gemäß wird ja auch oft Heizungsgesetz genannt,
was nee, das ist was
kurz,
anderes noch,
dass das eigentlich zu kurz kommt, aber das Gesetz heißt Gebäudeenergiegesetz.
Genau. So, und wie gesagt, dieses 55er Haus ist quasi, was vor Jahren auch noch gefördert wurde, was Miriam wahrscheinlich auch gefördert bekommen hat damals dann. Das ist halt heute quasi der Mindeststandard, der angelegt wird. Und nach unserer Einschätzung wird sich daran auch nicht viel verändern mehr in der Zukunft, weil halt mehr als das Effizienzhaus 55 von der Energieeffizienz zu bauen, halt eigentlich weder wirtschaftlich noch nachhaltig am Ende des Tages ist. Aber nochmal auf die KfW, um das ein bisschen aufzudröseln, aufzuschließen. Seit 2002 ist es eigentlich so, dass halt sich diese Anforderungen dann immer verfeinert haben, auch an den Neubau. Und damals gab es halt das Effizienzhaus 100, das Effizienzhaus 85, 70 und 55 im Neubau. Das ist auch eine ganze Zeit lang so geblieben. 2009 kam dann das 40er dazu, 2016 das 40 plus und dann, das ist eine maßgebliche Änderung, 2021 halt die Umstellung des, wieder eine schöne Abkürzung, des BEG, dann auf das Effizienzhaus 40NH und 40EE, das muss man sich alles nicht merken, weil am Ende des Tages gibt es
das. Aber wir können wir können die Abkürzung da auflösen, was das ist.
NH war Nachhaltigkeitskonzept, EE war erneuerbare Energien. Am Ende
und BEG,
das Bundesgesetz effiziente Gebäude, glaube ich.
Ja.
So, und 2022 wurde dann die Förderung fürs Effizienzhaus 55 eingestellt, weil halt das GEG dann auch das 55er Haus, das Effizienzhaus 55 dann quasi als Standard hat. So, und es war ursprünglich mal geplant, dass der Effizienzhausstandard 40 irgendwann dann quasi der neue Standard wird. Das wird aber unserer Voraussicht nach nicht mehr kommen.
Und aber was kommen kann, ist, dass der jetzige in Anführungsstrichen ehemals KfW 55 Standard, der jetzt im GEG, also im Gebäudeenergiegesetz, Grundlage ist, noch mit gewissen Nachhaltigkeitskriterien versehen wird, was eine Lebenszyklusanalyse, also noch eine Abkürzung, die LCA, Life Cycle Analyse, die man beim Gebäude machen muss hinsichtlich des verursachten CO2-Abdrucks, auch noch hineinspielen wird in den nächsten
Gebäudeenergiegesetz. Es ist ja in ganz vielen Branchen so, dass halt, dass man die Produkte, die produziert werden, nachweisen muss, wie ist der Fußabdruck dann, den diese Produkte auf der Welt haben.
Egal ob das Entstehung, beim Gebrauch,
Transport,
bei der
Gebrauch, Entsorgung. Ja, egal ob das jetzt, Windeln sind, auf Deutsch gesagt, oder am Ende dann ein Auto oder ähnliches, wo halt das auch von der EU halt maßgeblich halt ausgeht, dass diese Fußabdrücke, die Produkte auf das Klima haben, dann halt nachgewiesen werden müssen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es nachhaltig irgendwo Nachhaltigkeitskriterien in den Hausbau Einfluss halten. Zurzeit ist es so, dass es nur für Häuser, die halt Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, von der KfW Kredite gibt.
Förderungen gibt.
Das ist das KFN, die nächste Abkürzung, der klimafreundliche Neubau. Das ist die Grundlage. Und dann gibt es noch den klimafreundlichen Neubau mit der nächsten Abkürzung mit QNG. Das ist das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude.
Ja.
Mein Bruder hat eben schon erwähnt, dass halt das KFN, also das Klima, der klimafreundliche Neubau, halt eine Lebenszyklusanalyse benötigt, damit man halt nachweisen kann, dass anhand gewisser Kriterien das Haus nicht mehr CO2 in der Erstehung, in der Herstellung und in der Nutzung auf 50 Jahre dann emittiert als ein gewisser Grenzwert. Und genauso gilt das halt für die verwandte Energie, also für das Erstellen des Gebäudes, auch das Beheizen des Gebäudes.
Und da geht es aber nur um CO2 bei der Lifecycle.
Nein, CO2.
Auch um Barrierefreiheit und andere nachhaltige.
Nein. Weil bei KFN geht es nur um CO2 und verbrauchte Energie. Die beiden Kriterien.
Und das wird auch in der Lifecycle Analysis wird das
geguckt. Und das widerspricht sich auch
teilweise. Bei QNG ist es ja ein bisschen anders, weil da ja dann auch andere Nachhaltigkeitskriterien wie Barrierefreiheit und Generationsoffenheit und solche Sachen überprüft werden.
Das Ausrufezeichen.
Also erstmal KFN, genau, bei KFN nur Lebenszyklusanalyse, also zusätzlich zu dem Effizienzhaus 40, muss halt nachgewiesen werden, dass dieses Effizienzhaus 40 über gewisse Grenzwerte, was CO2 und verbrauchte Energie angeht, nicht hinauskommt. Und da gibt es auch teilweise einen Zielkonflikt, weil ich muss natürlich halt, wenn ich ein Haus sehr effizient bauen will, wesentlich mehr Materialien einsetzen, die halt gleichzeitig einen höheren CO2-Fußabdruck haben. Und wenn ich das in der Bewirtschaftung des Hauses nicht wieder über halt weniger CO2 reinbekomme, dann ist teilweise das noch besser gedämmte Haus nicht das bessere Haus im Sinne der Nachhaltigkeit. Und wie gesagt, das ist im Nachweis der jetzigen Bedingungen halt noch sehr umfangreich, Grundlage allerdings für die Förderprogramme. Und deswegen braucht man auch immer einen Sachverständigen dazu, der halt dieses Haus dann neben der Planung dann halt kalkuliert. Und teilweise, das muss man leider auch sagen, sind gewisse Bauformen dann halt so auch gar nicht mehr möglich.
Also am effektivsten wäre es dann, die Kugel zu bauen.
Rein. Eventuell allerdings, jetzt habe ich in Geometrie, ich bin ja Gott sei Dank nicht der Architekt, aber nicht so gut aufgepasst, ob die vom Volumen und Außenhülle das Optimum darstellt. Aber wenn das so wäre, wäre es...
Das größte Volumen zur kleinsten Hülle.
Zur kleinsten Hülle, ja. Dann wäre es tatsächlich... Aber Kugeln bauen wir noch nicht. Also insofern, das ist auf jeden Fall ein Thema.
Ja, aber es ist wichtig zu erwähnen, dass komplizierte Geometrien im Gebäude nachteilig sind, wenn man jetzt einen KfW 40 oder eben noch mehr darüber hinaus bauen möchte.
Mit Erkern, liegt aber auch daran,
einschneidenden Bauteilen.
Es liegt aber auch daran, dass es auf eine gewisse Fläche bezogen wird und diese Fläche in der Regel dann halt die Wohnfläche plus in Anführungsstrichen Abstellfläche ist. Also ich sag mal, wir besprechen das alles mit dem Kunden in der Beratung dann halt sehr auch genau.
Das gehört ja zu genau mein Haus, genau mein förderfähiges Haus in dem Fall, das zu ermöglichen, was an Raumprogramm da ist, mit dem übereinzubringen, was gefördert wird
im Wohnraum.
Vielleicht müssen wir noch ein bisschen beleuchten, was die Themen...
Wir hatten noch nicht über QNG abschließend.
Doch, über die Themen sprechen, weil es ja unterschiedliche Kriterienkataloge auch gibt, je nachdem, mit wem man das zertifiziert. Also das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude wird ja auch zertifiziert, also von unterschiedlichen
gibt Instituten. Gibt es eigentlich drei Institute, die dafür in Frage kommen, die das zertifizieren können. Das ist zum einen das BIRN-Institut, dann halt die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges
Bauen.
Gebäude, der DGNBG. Ja. Das sind eigentlich die Institute, die halt maßgeblich sind. Das dritte, das habe ich vergessen, ehrlich gesagt, das ist auch gar nicht so. Ich wüsste nicht einen, der darüber zertifiziert. Aber das sind halt die Institute, über die halt ein Gebäude, was halt dann Qualitätssiegel, nachhaltiges Gebäude bekommen soll, dann halt zertifiziert wird. Und da geht es halt, da wird die Nachhaltigkeit nicht nur nach CO2 und nach verbrauchter Energie dann halt beleuchtet, sondern zusätzlich dann halt nach Trinkwasserqualität, nach
Barrierefreiheit,
nach Kosten auch im Lebenszyklus des Hauses, nach ganz vielen verschiedenen Kriterien am Ende, die halt alle bewertet werden müssen und die im Endeffekt hinterher einen eigenen Ordner füllen. Und deswegen ist das auch sehr umfangreich von der Betreuung, Pflege. Ich habe heute noch mit einem Bauunternehmer von uns gesprochen, der dann heute einen CO2-freien Estrich eingebaut hat, das erste Mal.
Woraus ist der?
Es ist auch Beton. Es ist auch Beton, aber er ist halt de facto CO2-neutral. Ich weiß nicht, ob die Energie dann, also ob über Zertifikate handelt oder wie auch immer, aber am Ende des Tages ist es so,
dass er das Siegel bekommen
hat. Dass der ein Siegel hat, in dem Fall, genau. Also er hat gesagt, auf dem Sack wäre noch gar kein Aufdruck drauf gewesen, weil der halt so frisch ist, aber naja.
Gut, die Baustoffindustrie stellt sich da früher oder später auch drauf ein, auf diese ganzen Anforderungen, die aus dem QNG auch herauswachsen.
Das ist so. Also, wenn man das bei der KfW jetzt aus Privatkundensicht zusammenfassen will, gibt es zurzeit eigentlich dann drei.
Vierte hatten wir das KNN jetzt auch.
Das würde ich, das ist für nichts für einen Privatkunden. Deswegen, ja. Ich würde dazu kurz auch was sagen, weil das halt ganz interessant ist, warum dieses Förderprogramm aufgelegt wurde.
Also der klimafreundliche Neubau im Niedrigpreissegment.
Ja, was ein Name ist, den ich schon wieder ganz schlimm finde.
Weil wer will im Niedrigpreissegment wohnen? Dann ist man nicht mehr, ja, also ich finde ja, klimafreundliches Bauen ist ja auch erstmal ein Stück weit teurer, auch wenn man Fördermittel bekommt, ist es ja mehr Aufwand. Und das im Niedrigpreissegment anzubieten, widerspricht, also ich will jetzt nicht sagen, dass es sich widerspricht, aber es ist ja
also das Förderprogramm umso schwieriger. Ist sehr, 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 sehr speziell aufgebaut, um es mal wertfrei zu sagen vielleicht. Also um das nochmal abzuschließen, was jetzt die KfW angeht und das, was halt für Privatkunden, für unsere Kunden dann eigentlich, die halt Einfamilienhäuser bauen, obwohl wir natürlich auch mehr Familienhäuser bauen, aber dann halt wichtig ist, es gibt das KfN und QNG, das ist die Grundlage für die Programme und dann gibt es halt verschiedene Angebote für den Kunden. Das ist zum einen das KfW 297, für eigengenutzten Wohnraum und KfW 298, da die Zinsdifferenz zurzeit zum normalen Darlehen nur bei 0,5% liegt, um den Dreh, ist es eigentlich uninteressant. Und dann gibt es halt für Familien nach gewissen Einkommenskriterien und Kinder- bzw. Familiengrößen gibt es halt das KfW 300-Programm. Das KfW 300-Programm 170.000 bis 270.000 Euro insgesamt, je nach Kinderzahl und halt, ob man ein KfN-Gebäude oder ein KfN mit QNG baut, hat halt diese Kreditgrößen und man hat halt eine Zinsdifferenz, die so ungefähr bei 1,5% zurzeit liegt. Das kann sich insgesamt lohnen, aber man darf nie vergessen, dass man natürlich dafür auch eigentlich ein teureres Haus bauen muss und dieser Zinsvorteil halt zwar in nicht bezahlten Zinsen dann halt sich niederschlägt, aber für Darlehen, was man normalerweise vielleicht auch gar nicht in der Höhe gebraucht hätte. Das darf man nie vergessen, weil zurückzahlen muss man trotzdem den ganzen Betrag am Ende des Tages. Deswegen muss man sich das, wir machen das immer in den Gesprächen und stellen die beiden Sachen gegenüber, ganz einfach, dass man halt klar sein kann, okay, das ist mein Kauf ohne Förderung, das wäre mein Haus, selbe Haus, gleiche Größen, Kinderzimmer genauso groß, mit Förderung, aber dann
noch halt nachhaltig. Ich meine, ein gutes Gewissen ist ja manchen Bauherren auch was wert, wenn man das mehr baut, als man verstanden hat.
Tatsächlich verändern sich die Häuser gar nicht großartig das ist eine super Überleitung, danke dafür, verändern sich die Häuser gar nicht so großartig von dem CO2-Fußabdruck und Energiefußabdruck, wenn ein Haus ein 55er gegenüber einem 40er ist, gerade wenn das eine Photovoltaikanlage bekommt, die jetzt durch halt den NRW neue
am 1.1.25 sowieso genau, Pflicht wird.
So groß auch wird, dass genau. Die halt wesentlich mehr Energie produziert, als das Haus überhaupt verbraucht, denn das wird ja, es wird immer nur das gegengerechnet, was im Haus verbraucht wird, aber eigentlich sind die Häuser dann vom Fußabdruck her schon fast besser als das, was halt eigentlich KfN ist. Aber eine super Überleitung, weil KNN ist der klimafreundliche Neubau im Niedrigpreissegment, was nichts anderes heißt, als dass ich muss die Nachhaltigkeitskriterien, also weiterhin nachweisen, aber ich darf ein 55er Effizienzhaus dafür bauen und muss keinen 40er bauen. Und das kriegen die Häuser auch hin. Und das ist der Witz eigentlich am Ende des Tages. Ja. Also ich sag mal so, die KfW-Programme, die für Privatkunden, für Einfamilienhäuser da sind, sind eigentlich dann halt dementsprechend die Kriterien angezogener und auch teilweise schwierig zu erreichen. Und bei KNN jetzt für dann halt Mietwohnungsbau am Ende des Tages, weil dafür ist es da, weil auch Wohnungsgrößen beschränkt sind und so weiter, da darf es ein 55er Haus sein.
Man muss einfach dazu sagen, dass der Zeitpunkt und die Förderlandschaft, was die KfW gerade anbietet, sich ja doch relativ, ich will nicht häufig geändert hat, bei der letzten oder der noch aktuellen
Bundesregierung
sehr überraschend geändert hat, sodass es vielleicht im nächsten Jahr schon wieder ganz anders aussehen kann mit neuen oder alternativen Förderprogrammen, gerade wenn wir dann wissen, dass wir nach dem 23. Februar
zumindest
eine neue Regierung
haben. Zumindest was die auf Bundesebene angeht, was die KfW-Programme angeht, dann dementsprechend. Ja.
Ja gut, vielleicht die Länder werden damit ihren Programm vielleicht auch irgendwann nachziehen oder andere Dinge fördern oder.
Wie gesagt, was die Länder angeht, es gibt halt von der NRW Bank dann in Nordrhein-Westfalen, das ist als beispielhaft jetzt halt für alle dieser Länderbanken, dann halt Fördermittel, die sich teilweise an den KfW-Kriterien oder an den Bundeskriterien dann halt irgendwo orientieren. Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel das nachhaltige Wohnen ist eigentlich nicht uninteressant dann dementsprechend, aber wie sich dort halt, also wenn man es sowieso macht, weil auch die Zinsdifferenzen sind da nicht so groß, wie sie in der Vergangenheit ganz einfach dann waren, und Zuschüsse gibt es halt auch keine. Ja, insofern diese NRW-Bank-Programme, wir besprechen das in den Gesprächen halt auch immer, ob die Sinn machen. Und wenn man dann sowieso ein KfN-Gebäude baut, dann macht ein NRW-Bank-Kredit zusätzlich auch wiederum ganz einfach Sinn, weil man halt gegenüber einem normalen Darlehen auch mal 0,4% Ähnliches spart. Ganz einfach.
Ja, also für die aktuellen Programme haben wir dann ja die Machete für den Förderdschungel, wie wir es im Podcast geschrieben haben. Das klingt so ein bisschen wie Bazooka, aber wir haben da vielleicht ein bisschen Licht im Dschungel.
Zumindest was die KfW angeht.
Ja.
Also wir vergleichen das in den Gesprächen, wie ich schon erwähnt habe, dann halt ganz klar gegeneinander. Und häufig muss man allerdings sagen, dass für die meisten Kunden dabei rauskommt, dass sich halt ein ganz normales Haus, in Anführungsstrichen ganz normal, dann eigentlich in der Finanzierung fast besser darstellt und man auch nicht so eingeschränkt ist hinsichtlich dessen, wie das Haus dann gestaltet wird am Ende. Ja, denn nach wie vor ist es so, dass wir, egal ob Flachdach oder Satteldach oder wie auch immer, wir halt am Ende ein Haus bauen können, so genau mein Haus, wie der Kunde es möchte.
Egal ob befördert oder nicht.
Genau, und zusätzliche Restriktionen, wie sie hier jetzt sind bei dem KfN, dann halt bringen einen natürlich dazu, dass am Ende einzelne Bauformen dann halt gar nicht funktionieren und man da halt dem Kunden leider sagen muss, ja, aber wenn es halt gefördert sein soll, nein.
Die Baustelle.
Gibt es denn was ihr euch für die Zukunft wünschen würdet, was so an Fördermitteln?
An die Politik?
Generell?
Also ich gehe prinzipiell davon aus, dass ich sowieso halt mit einer Veränderung der Politik ganz einfaches ergeben wird, dass der Förderzweck nicht mehr sein wird, noch effizienter zu bauen. Ich glaube, dass der Standard bei 55 nicht eingefroren, aber das wird halt sich als nachhaltig der nachhaltigste Standard ganz einfach entwickeln. Also
mit einer Lebenszyklusanalyse.
Das wird vielleicht reinkommen dann, dass man die halt, aber das wird als Norm vielleicht einfach dazukommen, dass man das nachweisen muss. Und dass das Photovoltaik für jedes Haus sowieso Pflicht werden wird. Wenn man neu bauen will, wird man eine Photovoltaikanlage bauen müssen. Ja, egal welches Bundesland, das wird halt nach und nach dazukommen.
Das ist ja schon.
Und dadurch sind die Häuser sowieso schon so gut, dass man eigentlich auch nicht mehr Effizienz fördern muss. Ich glaube, was halt gefördert werden muss, ist ganz einfach, dass überhaupt Häuser entstehen und dass die Menschen halt in die Lage versetzt werden, entweder bauen oder sich was kaufen zu können und damit überhaupt neuer Wohnraum entsteht, weil den brauchen wir. Ja, es ist halt ganz einfach so, dass in den letzten 2 Jahren dann viel zu wenig gebaut wurde und die 700.000 Wohnungen, die schon fehlten, jetzt einfach mal nochmal 400.000 aus unserer Sicht dazugekommen sind, die fehlen. Und wir eigentlich auch da halt einen Mangel bekommen, den wir in Großstädten schon ganz, ganz krass haben. Ja, was halt zu Mieten führt, die irre sind. Und wenn nicht mehr Leute selber in die Lage versetzt werden, dann halt über ein Gebäude oder eine Wohnung, über eigengenutztes Wohneigentum halt nachhaltig auch in Vermögenserwerb zu kommen, um das halt dann vererben zu können und der Nächste vor dem gleichen Problem dann ganz einfach steht, dann werden wir zu einem immer noch das Land bleiben. Da muss ich mich übrigens korrigieren zum letzten Podcast, Miriam, ne? Hast du mich danach nochmal drauf hingewiesen. Nein, nicht Bulgarien, mit 80% war das Land in der EU mit halt dem höchsten Eigentümer Anteil oder eigengenutzten Wohnraum, sondern
Rumänien mit stolzen 95%.
Rumänien
muss mit aber dazu sagen, ich habe es ja auch erstmal nachgeguckt.
Ne? Ja,
du hast ja
klar,
einfach so aus dem Kopf gesagt und du warst schon ziemlich nah dran.
Ich war nah dran, genau. Nichtsdestotrotz sind die 48% in Deutschland nach wie vor das, was eigentlich der Skandal ist. Und da muss die Politik was dran tun. Denn eigengenutzter Wohnraum ist am Ende in der Zukunft auch halt eine gewisse Sicherheit, dann halt nicht vor der Tür auf einmal zu stehen, weil halt ein Eigenbedarf angekündigt wird oder halt die Mieten steigen müssen und so weiter und so fort. Ja. Und in einigen Bereichen in Deutschland sind die Mieten halt in den letzten 3-4 Jahren halt sehr, sehr stark gestiegen, ganz einfach, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Kosten für halt die Ersteller von neuen Gebäuden ganz einfach steigen. Deswegen werden auch gerade weniger Wohnungen erstellt, weil man mit der Miete halt die Kosten halt nicht mehr reinkriegt. Ist ganz einfach so. Ja.
Haben wir das meiste abgedeckt jetzt?
Ich glaube schon. Wir haben noch nicht über regionale Fördermittel gesprochen. Das ist auch sehr kleinteilig, aber es gibt manchmal Förderungen auf Kreisebene oder ähnlichem oder halt auch auf kommunaler Ebene. Ich habe das mal gesagt, in Soest gab es mal eine Förderung halt für eine Photovoltaikanlage. Als der Fördertopf leer war, war vorbei. Also wer da kam, der hat dann gesiegt, wenn man mal so will. Und es gibt noch Wohnungsbaufördermittel, die eigentlich vor allen Dingen für den sozialen Wohnungsbau dann halt da sind. In Nordrhein-Westfalen auf Kreisebene zum Beispiel ausgegeben werden, wo man halt auch als Privater kommen kann, wenn man gewisse Einkommenskriterien erfüllt, aber sich halt hinten in die Schlange stellen muss. Und wir haben gerade 2 Bauvorhaben, bei denen das so ist, die halt eigentlich komplett fertig sind. Die könnten morgen anfangen zu bauen, aber die warten halt jetzt wahrscheinlich ungefähr ein Jahr auf die Zusage, ganz einfach. Deswegen kann man damit nicht vernünftig planen. Ja.
Ich muss sagen, mir qualmt der Kopf.
Wir wollten ja eigentlich Licht reinbringen.
Ihr habt auch Licht reingebracht, aber ich glaube, wenn man sich sehr dafür interessiert, dann ist das auch sehr interessant. Aber ich für meinen Teil bin sehr, sehr froh, dass ich einfach zu Favorit gegangen bin und gefragt habe, was ist gut für mich.
Ich habe 2 Tipps für die Hörer. Entweder in den Podcast 2-mal hören vielleicht. Ja. Oder, und das ist noch einfacher, Hörer in die Hand nehmen. Ihren Berater anrufen und sich mit dem halt zusammen an den Tisch setzen. Also mit unserem Massivhausberater im Endeffekt können die halt einfach für sie rausfinden, ob das das Beste ist.
Oder auf Instagram gucken, wann der nächste Bauinfotag
war. Genau, oder Bauinfotag.
Genau so habe ich es gemacht und es war auf jeden Fall sehr unkompliziert, muss ich sagen. Ich wurde da gut beraten. Folgt uns gerne auf Instagram, da werdet ihr informiert, wenn die nächste Podcast-Folge veröffentlicht wird. Abonniert den Podcast, da werdet ihr genauso informiert und wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr noch offene Fragen habt, dann stellt sie uns gerne über jegliche Kanäle.
Ja. Schönen Dank. Vielen Dank
und tschüss. Und
bis bald.
Bis dann.
Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen 4 Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus. Mit einem Klick.
www.favorit-haus.de.
Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.